Ja, ich möchte mit uns heute eine Bibelstelle anschauen, und zwar 2. Mose. Jetzt schauen wir mal. Jetzt geht's, ja? Okay. Einfach mal ganz zurück zu den Wurzeln, wie es immer so schön heißt. Und im Alten Testament, als Mose vom Berg runtergekommen ist, 2 Tafeln in der Hand, eine links, eine rechts. Und ich denke, das war schon ein, oder ist heute auch noch fürs Judentum, einer der größten Momente, außer noch der Durchzug durch das Rote Meer. Aber als im Prinzip Mose vom Berg runterkommt, ihnen die Tafeln des Herrn bringt und sie im Prinzip zum Bundesvolk macht. Ich war ganz bestürzt, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich in der Zeitung lesen musste. Es gab ja diese Christopher Street Days, habt ihr bestimmt mitbekommen. Da sind alle Abzeichen erlaubt mitzutragen. Verboten ist der Davidsstern. Ja, hat mich sehr schockiert. Gerade in einem Land nach dem Dritten Reich. Gut, früher war es anders, da mussten die armen Juden ihn tragen, um gesehen zu werden. Jetzt wird er bei diesen Veranstaltungen verboten. Also wir merken, das Bundesvolk, das Gott sich berufen hat, Israel, und mit dieser Begebenheit, die wir jetzt gleich lesen, im Prinzip auch auf Gottes Plan eingeschworen wurde und auf Gottes Regeln eingeschworen wurde, ist auch, wie es die Bibel sagt, bis heute zum Zankapfel der Welt geworden und wird so lange Zankapfel bleiben, bis Jesus wiederkommt. Also, sie zogen durch die Wüste, Gott ruft Mose nach oben und redet mit ihm. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. So, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel, Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, ich bin gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag habe ich, der Herr, geruht. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht, seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendwas anderes, was ihm gehört. Naja gut, für mich sind es 10 geniale Tipps direkt von Gott. Manchmal sagen ja die Leute immer, die ganze Bibel, die ist so nebulös, gell? Aber hier ist Gott einfach ganz zu Beginn des Bundesvolkes eindeutig. Man kann es als 10 Gebote sehen, als 10 Verbote sehen. Wenn man Jesus im Herzen hat, sind es geniale Tipps. Und ich lade immer dazu ein, nicht gleich die ganze Welt erobern zu wollen, sondern erstmal dein eigenes Herz. Also wenn du 10 gute Tipps bekommst, macht es absolut Sinn, heute Morgen dir einen dieser Tipps geben zu lassen und Gott zu bitten, dass er dir an dem Punkt hilft. Nicht gleich alle 10 auf einmal, sondern schön der Reihe nach. Aber einer dieser Tipps darf dir vielleicht helfen und schon mal einzusteigen in das, was Gott will. In die Gottesanbetung, in das Götzendienen, in die Ehrerbietung, in den Ruhetag, in die Familie, Schutz des Lebens, Treue, Eigentum, Wahrhaftigkeit und Besitz. Das schauen wir uns jetzt mal an und ich möchte das gern für uns mal etwas in den Alltag hineinbringen. Hier ist die Gottesanbetung. Tja, vielleicht denkst du, wenn du an andere Götter denkst, an andere Götter. Mohammed, Allah, Hindu, Buddha, was weiß ich. Aber wenn wir den Kontext der Bibel sehen, ist alles, was du im Prinzip höher stellst als Gott, eine Gottesanbetung, die aus der Bibel heraus dir keinen Segen bringt. Wisst ihr, diese 10 genialen Tipps, die sind ja nicht da, um dir das Leben schwer zu machen, sondern die sind ja da, um dir das Leben leicht zu machen. Das heißt, wenn Gott dich verändert hat und du in diesen 10 Tipps leben kannst, dann wird dein Leben leicht, dann wirst du frei, dann bist du nicht mehr unter dem Druck von irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel, mein Gott ist mein Aussehen. Ich habe gestern eine Reportage gesehen auf NTV, da ging es um haarlose Männer. Ich habe gar nicht gewusst, dass 70% der Männer, ich gehöre nicht dazu, Haarausfall haben. Tja, und sie leiden ganz schwer darunter. Und im Durchschnitt geben die Männer, die unter diesen Aussehen Makel leiden, wenn man es denn so sehen will, 750 Euro im halben Jahr dafür aus. 1500 Euro. Und meine Frau, die, ich war am Laufband und habe das geschaut, meine Frau, die ist ja vom Fach, die ist Friseurmeisterin, die hat es dann auch gesehen. Und was der da so von sich gegeben hat, was es da für Mittelchen gibt, ich meine, das ist für die alles totaler Humbug, ne? Aber die Leute geben Geld dafür aus. Mein Aussehen kann mein Gott sein. Mein Aussehen, wie sehe ich denn heute Morgen wieder aus? Da unterhielt ich mich kürzlich mit einer Frau, weil es gab einen Spendenaufruf für ein Hilfsprojekt, für ein Unterstützungsprojekt. Und die Frau sagte da schon bei diesem Unterstützungsprojekt zu mir, du, da muss ich aber erstmal meinen Mann fragen. Finde ich auch gut, dass Ehepaare sich beraten. Sie kam tatsächlich dann 4 Tage später zu mir und sagt, also ich konnte mich mit meinem Mann einigen, wir dürfen pro Monat 20 Euro diesem Hilfsprojekt beisteuern. Finde ich okay. Aber mein Mann sitzt halt so auf dem Geld, hat sie gesagt. Und wenn ich ihn frage, warum er denn auf dem Geld sitzt, dann sagt er immer, für die Kinder. Leute, es ist gut, wenn man für die Familie sorgt, aber es ist schlecht, wenn du auf deinem Geld sitzt und es dein Gott ist. Und in diesem Fall ist es tatsächlich sein Gott. Ich kenne einen Mann, der terrorisiert mit dem Geldthema seine ganze Familie. Also der gönnt sich selbst nichts. Ich las gestern in einem Beitrag zu Kleiderordnung in den deutschen Behörden, die mittlerweile ja in einer Katastrophe fast schon endet. Da schreibt diese Knickeschreiberin, kleiden Sie sich so, dass die Menschen sich auch morgen wieder freuen, Ihnen zu begegnen. Und dieser Mann, der sitzt so auf seinem Geld, also sowas. Und wenn Geld dein Götze wird, wenn Geld dein Gott wird, dann wirst du eben genau, was ich vorhin gesagt habe, nicht mehr frei sein in deinen Entscheidungen, sondern du denkst immer nur an Geld. Und ich kenne diesen Mann näher und seine ganze Familie, wenn der im Prinzip was kaufen soll oder was machen soll oder wenn seine Frau sich was anschaffen will, die hat panische Angst. Die rafft sich dann heimlich irgendwelches Geld von ihren Trinkgeldern oder was beiseite, nur damit sie ihren Mann nicht fragen muss. Und wehe dem, sie kommt mit irgendwas Neugekleideten dann vor den Mann und er sagt, was hast du denn heute wieder an? Wo hast du das denn her? Geld als Götze. Vielleicht ist es bei dir auch so. Leute, Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld, dem Mammon. Du wirst entweder den einen lieben oder den anderen, den einen verachten und den anderen verachten. Wisst ihr, ich mache hier nicht den Aufruf, nicht mehr sorgsam mit seinem Vermögen umzugehen. Das könntest du jetzt daraus lesen und sagen, was soll's, alle neune gerade. Nein, wir reden hier von einem Umgang, das Geld muss dir dienen und der Gemeinde, und das Geld muss, und nicht du dienst dem Geld. Es kann dein Gott sein, dein Besitz kann dein Gott sein, mein Haus, mein Boot, mein Garten, mein was weiß ich. Ich sage das bei dieser Predigt immer, ich jogge viel durch die Gegend und ich freue mich total an reichen Villen, an Teslas, Porsches vorbei zu joggen. Ich freue mich da, ich möchte es bloß nicht haben. Und gestern las ich auch wiederum in der Zeitung, heute Morgen stand es in der Morgenandacht drin, mehr Besitz macht nicht glücklicher. Mehr Besitz macht nicht glücklicher. Ist dein Besitz dein Gott? Dienst du ihm oder dient er dir? Wie sieht es denn mit deiner Zukunft aus? Leute, ich unterhalte mich auch oft mit jungen Menschen mittlerweile, die sich von den Medien dermaßen beeinflussen lassen und der Meinung sind, also ihre Zukunft liegt auf jeden Fall im Argen. Es gibt mal keine Rente mehr, es gibt mal keine Wohnungen mehr, es gibt mal keinen Urlaub mehr. Dann las ich in der Zeitung, wahrscheinlich ist es jetzt schon ein Rechtsanspruch, dass es Leute gibt, die sich keinen Urlaub leisten können. Da lacht sich meine Mutter drüber immer kaputt. Ich sage, Leute, wie ich vor 70 Jahren meine Familie aufgebaut habe und wir uns ein Häuschen gebaut haben, konnten wir uns keinen Urlaub leisten. Da hat die Zeitung nicht geschrieben, es gibt Leute, die können sich keinen Urlaub leisten. Leute, wo dienen wir dem Besitz einer schwarzen Zukunft? Wer Jesus im Herzen hat, hat definitiv eine ganz geniale Zukunft. Da sind wir wieder bei diesen 10 Tipps. Lass dich doch nicht von diesen blöden Medienberichten alles schwarz malen, sondern wisse, wer Jesus im Herzen hat, hat eine geniale Zukunft, weil wir nicht unsere Zukunft anbeten, sondern allein den Herrn. Ich kenne Leute, deren Arbeit ist ihr Gott. Ja. Und die sind mittlerweile so weit, dass sie denken, sie sind diejenigen, die die ganze Welt auf ihren Schultern tragen müssen in der Arbeit. Ich rede hier nicht faul sein und nichts machen. Verantwortungsvoll umgehen. Der Herr möchte, dass wir die Erde bewahren und bebauen. Der Herr möchte, dass wir für unseren Lebensunterhalt sorgen, dass wir uns einbringen mit unserer Kreativität und unserer Arbeit. Aber die Arbeit darf nicht unser Gott werden. Ich kenne viele Familien, leider, die an diesen Punkten am Aussehen, am Geld, am Besitz, an der Zukunft, an der Arbeit ihre ganze Familie in den Sand gesetzt haben, ihre Ehe und alles in den Sand gesetzt haben, Leute. Das ist es nicht wert. Was ist dein Gott? Jesus oder dein Aussehen, dein Geld, dein Besitz, deine Zukunft, deine Arbeit? Der zweite Tipp ist das Götzenverbot. Ja, man biegt sich seinen Gott zurecht, oder? Also ich führe da immer so schöne Gespräche mit Menschen, die Jesus nicht im Herzen haben, die sagen, für mich ist Gott. Für mich ist Gott. Wir haben momentan 8,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Das hieße 8,5 Milliarden verschiedene Götter, oder? Wenn jeder sagt, für mich ist Gott. Also für einen ist es der liebe Gott. Da hat man natürlich echt Riesenprobleme, wenn du ein Gottesbild hast, der liebe Gott, weil dann sagen die Menschen natürlich zu mir, wenn dein Gott wirklich so wäre, wie du sagst, wieso lässt er denn zu, dass es so viel Armut gibt, dass es Kriege gibt, dass Menschen krank werden müssen? Warum lässt er denn das zu, der liebe Gott? Ganz einfach, es gibt ihn nicht, den lieben Gott. Streich das aus deiner Terminologie. Es gibt nur den gerechten Gott. Und er lässt uns alle freie Entscheidungen. Ich könnte heute an Revolver ziehen und hier um mich schießen und der liebe Gott wird wahrscheinlich nicht mal eingreifen. Verrückt, oder? Weil er den freien Willen von uns über alles setzt. So eine Verantwortung hat er uns gegeben und wir missbrauchen die. Nicht Gott ist dran schuld, dass es Kriege gibt und Armut und Krankheit, sondern wir. Aber wir möchten es natürlich nicht wahrhaben, dass wir das sind, oder? Sondern wenn, dann ist es schon der liebe Gott, der gar kein lieber Gott ist. Oder ist es doch der strafende Gott? Der strafende Gott. Du gehst durchs Leben und hast Angst. Ich kenne Menschen, die haben so viel Angst, die fallen in Depressionen, obwohl sie gläubig sind, Jesus im Herzen haben, fallen sie trotzdem in Depressionen, weil sie Angst haben, dass sie wieder was falsch gedacht haben. Oh Mann, ich habe mit einer Frau zu tun, die sagt, ich habe einmal gesagt, dass es den Heiligen Geist nicht gibt. Und dann steht in der Bibel drin, alle Sünden werden den Menschen vergeben, nur eine nicht, wer dem Heiligen Geist flucht. Ich glaube, ich habe dem Heiligen Geist geflucht. Und dann kriecht sie auf den Boden, symbolisch zumindest, und ist immer wieder depressiv, der strafende Gott, oder? Der hinter der Ecke lauert und wehe dem, du hast einmal was Falsches gedacht. Puff. Es gibt auch den strafenden Gott nicht. Es gibt einfach nur den gerechten Gott. Und er sagt in der Bibelstelle, die wir heute gelesen haben, gestraft werden diejenigen, die letztendlich ohne ihn, ohne Gott leben werden, denn sie werden das Himmelreich, sagt Jesus, nicht erreichen. Ja. Wir strafen uns im Prinzip selbst, denn wir haben alles in der Hand, nicht gestraft zu werden, indem wir Jesus Christus in unser Herz aufnehmen. Das verstehen nur so wenig Menschen. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist zu verstehen. Der liberale Gott, den gibt es natürlich auch, oder? Hast du ein Gottesbild, den liberalen Gott, der sagt, komm, mach einfach, was du willst, dir werden sowieso alle Sünden vergeben. Wurscht. Mach einfach, was du willst, dir wird alles vergeben. Aber Gott ist auch kein liberaler Gott, sondern ein gerechter Gott. Er wird im Prinzip so handeln, wie wir es in seinem Wesen hier sehen. Er verändert sich auch nicht. Wisst ihr, da las ich kürzlich einen Kommentar einer evangelischen Bischöfin, ich will ihren Namen ja gar nicht nennen, da sagt die doch tatsächlich, das, was im Alten Testament geschrieben steht, das kann man heute gar nicht mehr so sehen, das hat nur für damals gegolten. Sie wollte damit ihre liberale Haltung gegenüber allen Lebensformen zum Ausdruck bringen. Leute, Gott ist nicht liberal. Gott ist gerecht. Und er ist auch nicht ungerecht. Ach, ist es ungerecht, oder? Da bekehren sich die Leute nicht, obwohl ich sie fast so weit gebracht hätte beim Gespräch, weil sie letztendlich sagen, ja, ich könnte es ja glauben, aber schau mal, ich kann das Evangelium jetzt von dir hören, weil du es mir erzählst. Aber was macht denn der Eingeborene in Südamerika im Regenwald, der nicht lesen, nicht schreiben kann, noch nie was von Gott gehört hat? Da denke ich mir, wie intelligent kann man denn sein, selbst eine Chance nicht zu ergreifen, weil vielleicht der Eingeborene in Südamerika im Regenwald nicht lesen und nicht schreiben kann. Das ist doch nicht deine Angelegenheit. Wessen Angelegenheit ist denn der Eingeborene in Südamerika im Regenwald, der nicht lesen und schreiben kann? Seine Angelegenheit. Aber ich sage dann immer wieder zu den Leuten, aber ich rede heute zu dir und du musst heute eine Entscheidung treffen. Nicht für den Eingeborenen in Südamerika, im Regenwald, der nicht lesen und nicht schreiben kann. Triff eine Entscheidung für dich und der gerechte Gott wird dein Herr und dein Heiland. Ich erinnere nochmal dran, nimm dir bitte nicht alles vor, was du siehst. Ich weiß, die Predigt, die ist echt hart. Lass dir eine Sache zeigen, die du vielleicht mit ihm gemeinsam angehen willst. Wir können nämlich auch seinen Namen entheiligen. Und oft macht es der Volksmund mittlerweile eigentlich schon so ganz beiläufig. Bring da immer wieder das Beispiel, meine liebste Frau heißt Petra, die habe ich auch gleich geheiratet. Und stellt euch mal vor, mir geht's schlecht oder es läuft etwas schief und ich würde immer so sagen, Mann Petra. Oh Petra, oh Petra, oh Petra, oh Petra, oh Petra. Petra nah, Petra nah, Petra nah. Ach Petra la, ach Petra la, ach Petra la. Ist das ein Mist heute wieder. Und jetzt sitzt Gott da im Himmel, stelle ich mir so vor, die Menschen laufen und dann geht es immer zu, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Fränkisch, ach Gollala. Jesus, Jesus na, Jesus na, Jesus na. Mein Gott, Walde, oder? Leute, Gott ist heilig. Und wenn du Gott liebst und in dem Herzen hast, wirst du seinen Namen nicht missbrauchen. Genau wie ich den Namen meiner Frau nicht missbrauche. Und da gehört einfach eine Heiligungsentwicklung dazu. Also ich habe das früher genauso, diese Ausdrucksweise gehabt. Und als ich mich bekehrt habe, hat der Heilige Geist in mir natürlich was freigeschaltet und hat mir gezeigt, wenn ich seinen Namen missbraucht habe. Und ich will den Namen meines geliebten Herrn nicht missbrauchen. Ich möchte einfach, Herr, dass du mir eine Sprache schenkst, die deinen Namen ehrt. Und wenn ich den Namen Jesus ausdrücke oder den Namen Gott ausdrücke, dann ist es für mich eine wirkliche Ehrerbietung, dass Gott mich für würdig erachtet, diesen Namen überhaupt in den Mund zu nehmen. Ja, so ist es. Dass ich seinen Namen überhaupt in den Mund nehmen darf. Das ist echte Ehrerbietung. Auch was ich eingangs gesagt habe, dass er uns alle Freiheiten lässt. Wir Menschen denken da oft anders, ne? Wir erlassen Gesetze, wir bauen Grenzen, wir versuchen das alles. Wisst ihr, wir entfernen uns in unserem Land von diesen 10 Tipps. Wir entfernen uns von diesen Tipps und wundern uns, wenn die Kriminalität zunimmt, wenn die psychischen Erkrankungen zunehmen, die Seelenerkrankungen zunehmen, die Moral und die Ethik immer mehr abnehmen. Wir wundern uns darüber. Aber unterm Strich liegt alles an der Gottlosigkeit eines Landes. Und ein Land, das gottlos ist, wird zugrunde gehen. Es geht nicht anders. Du kannst irgendwann diese Sachen nicht mehr eindämmen. Deswegen hat Gott dem Mose die 10 Gebote gegeben, weil er gewusst hat, wenn das Volk wild und willkürlich lebt, wird es nicht gesegnet. Und selbst da hat Israel, wenn ihr die Geschichte vielleicht kennt, auch versagt in vielen Punkten. Ich will den Namen Gottes ehren, meinen Herrn und meinen Heiland. Ihr habt es gut gemacht, dass ihr heute zum Ruhetag gekommen seid, obwohl ich jetzt nicht so kirchlich ruhetäglich denken will. Also es heißt nicht unbedingt, dass der Sonntag der Tag sein muss, an dem es sein muss, aber es muss einen Ruhetag geben. Für mich als Pastor und Prediger ist es nicht der Sonntag, auch wenn ich gern das Wort verkündige und gern Lobpreis mache, aber man muss sich vorbereiten und Ruhetag ist für mich, wenn ich nichts machen muss. Das ist für mich der Samstag in der Regel und nur beim Weltuntergang, bei schweren Erdbeben, bei ganz außergewöhnlichen Situationen werde ich auch ans Telefon gehen. Ja, wie heilig und wie ernst nehmen wir diesen Tipp von Gott, einen Ruhetag einzulegen, an dem wir wirklich nichts machen, außer ihn für Gott zu reservieren. Ich weiß nicht, wisst ihr Leute, ich kann Urlaub machen, ich kann 10 Tage lang aufstehen, Frühstück machen, in die Sonne legen, Mittagessen, in die Sonne legen, Kaffee trinken, in die Sonne legen, Abendessen, ins Bett gehen, aufstehen, Frühstück, in die Sonne legen, Mittagessen, in die Sonne legen. Und wenn ich das Leuten erzähle, das kannst du machen, da würde ich verrückt. Da würde ich verrückt. Na, das könnte ich nicht. Das wäre für mich undenkbar. Warum? Na, 10 Tage nichts machen. Ja, 10 Tage nichts machen. Üb schon mal einen Tag. Das ist schon mal gut. Viele Leute sind rast und ruhelos. Die müssen immer irgendwas machen. Ich war mal mit einer Familie im Urlaub. Seitdem fahre ich nur noch mit meiner Frau allein in Urlaub. Das hat eine Stunde gedauert, dann hat er angefangen, sich eine Schaufel zu holen und irgendwelche Sachen zu bauen im Sand und sonst irgendwas. Ich habe gesagt, bleib doch mal ein bisschen liegen. Nee, das reicht, ich war schon eine Stunde gelegen. Sei gesegnet, wenn du unter Strom stehst. Du brauchst aber Ruhetag. Du brauchst den Ruhetag, um hier im Hirn klar zu werden. Und da las ich doch tatsächlich schon wieder mal in einem Ratgeber, dass die Rast- und Ruhelosigkeit ein Indikator für Alzheimer und Demenz ist. Ja, diese ständige unter Strom im Hirn, ständig unter Strom, wohlgemerkt, kann diese Entzündungsdings da im Kopf beschleunigen. Ruhe braucht der Mensch, hat Gott gesagt, nicht ich. Die Füße mal stillhalten können, das muss man üben, Leute, in unserer heutigen Zeit immer mehr, weil du kriegst ja schlechtes Gewissen, oder, wenn du nichts machst. Hast du schlechtes Gewissen, wenn du nichts machst? Denkst du dir, ich habe ein schlechtes Gewissen? Die nachfolgende und die neue Generation hat damit keine Probleme mehr, weil die 24 Stunden, 24/7, wie es heißt, ständig online ist und immerzu das Smartphone läuft. Ruhetag heißt, dein Smartphone ist den ganzen Tag abgeschaltet. Das ist eine Herausforderung, oder? Ich muss selbst lernen, Leute. Ich mag's. Samstag ist das Ding aus. Und mir ist es wurscht, was die Kassawitsche oder irgendjemand auf TikTok wieder von sich gibt. Das kann ich mir nächste Woche auch wieder anschauen. Und was mein Follower gesagt hat und ob ich ein Sternchen gekriegt habe, einen Smiley oder einen Daumen hoch, wurscht. Leute, es ist eine Herausforderung, dieses ständige Online-Sein. Nicht nur für junge Generation, oder? Du hast bestimmt WhatsApp auf deinem Smartphone und dann schaust auch drauf, wenn es blinkt und klingt, oder? Abschalten. Früher gab es eine Sendung Löwenzahn, Boosterblume mit Peter Lustig. Und wenn diese Sendung außer dir 20 Minuten gedauert hat, hat er immer gesagt, so Kinder, und jetzt abschalten. Könnt ihr euch erinnern, ne? Leute, wer schafft es von euch, einen Tag zu ruhen, auch von Social Media und von sonstigen Sachen? Es ist völlig überraschend, wenn ich meinen, ich habe drei Kinder, wenn ich denen sage, dass es noch Bücher aus Papier gibt, die man an so einem Tag lesen kann, das kennen die gar nicht echt. Die kennen das Gefühl nicht, wie sich's anfühlt, ein dickes Buch in die Hand zu nehmen und das Seite für Seite durchzublättern. Geht viel zu langsam. Geht viel zu langsam, oder? So, jetzt habe ich euch in Rage gegenüber mich gebracht. Aber bitte, wenn ihr sauer seid, ladet's beim Herrn ab. Er hat diesen Tipp gegeben hier. Ja, das dürft ihr euch bei Gott beschweren. Und hier kommt die Familie ins Spiel. Es heißt nämlich, du sollst deinen Vater, und jetzt kommt's, ehren. Da meine ich nicht nur die Kinder, gell, sondern jeder von uns hat Vater und Mutter, oder? Wisst ihr überhaupt, es gibt 5 Gebote auf der einen Tafel und 5 Gebote auf der anderen Tafel. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken gemacht, warum ausgerechnet dieses 5. Gebot auf der ersten Tafel steht? Wisst ihr, ich würde doch meinen, jetzt wenn es nach Wichtigkeit ging, also ich mit meinem Verständnis, das kommt ja jetzt gleich, du sollst nicht töten, fände ich von meinem Rechtsempfinden her, wenn es jetzt nach Wichtigkeit ging, oder? Ist doch, du sollst nicht töten, viel wichtiger als Vater und Mutter ehren. Wird ja auch in unserer Gesellschaft so gelebt, oder? Also wenn du jetzt jemanden umbringst, wirst du verknackt, stimmt's? Wenn du deine Eltern verwahrlosen lässt, bist du da bestraft? Nö. Nö. Wirst nicht bestraft? Nee, warum nicht? Weil es kein Wert ist in unserer Gesellschaft. Und für Gott ist es ein Wert. Warum steht dieses Gebot auf der linken Tafel? Weil du mit diesem Gebot, mit Vater und Mutter ehren, zur Schöpfung beiträgst. Vater und Mutter sind Teil der Schöpfung Gottes. Mit Vater und Mutter hat Gott seine Schöpfung fruchtbar gemacht für die Zeit danach. Vater und Mutter sind Teil der Schöpfung. Und weil auf diesen ganzen ersten fünf Gottes Schöpfung, Gottes Ordnung steht und du und die Familie zur Schöpfung beiträgt, deswegen ist Gott das viel wichtiger, weil die Schöpfung und die Familie für ihn ja sein Lebenswerk ist. Gott hat uns geschaffen. Und jetzt kommt was, was in unserer Gesellschaft auch immer mehr abnimmt, nämlich du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Erstens, ihren Rat ernst nehmen. Und das ist inflationär mittlerweile, Leute. Die nachfolgende Generation ist immer mehr der Meinung, die Eltern blicken in dieser neumodernen Zeit sowieso nicht mehr durch. Und deswegen wissen wir sowieso, wie es besser geht. Leute, der Herr wird nur die segnen, die ihren Vater und ihre Mutter ehren. Sorry. Und das muss einfach so sein, weil Gott möchte, dass diese Schöpfungsordnung von oben nach unten einfach tatsächlich ernst genommen wird. Wisst ihr, wir haben mittlerweile eine Gesellschaft, seit Freitag gibt es einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsschule. Leute, ich bin jetzt 58 und ich bin vor 51 Jahren eingeschult worden. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich soll den ganzen Tag in die Schule, hätte ich gesagt, sag mal Leute, sonst alles noch klar bei euch? Und jetzt sollen die Kinder ganztags in die Schule. Und die Eltern sollen den ganzen Tag arbeiten und rackern, oder? Müssen teilweise ganztags arbeiten und rackern, weil es nicht mehr langt, das Geld hinten und vorne. Und wie willst du denn deinen Vater und deine Mutter ehren? Ich habe eine kleine Nichte, die ist in so einer, ich hätte jetzt fast gesagt, Kinderabschiebestation, wo die Kinder mit einem halben Jahr hineinkommen. Und dann von morgens, also meine Nichte sagt, diese Kinder mit einem halben, dreiviertel Jahr haben vom Geruch her und von der Beziehung her eine tiefere Beziehung zu ihr. Und wenn abends die Mutter kommt, frempeln die Kinder erstmal ewig lang, weil sie mit dieser fremden Frau ja gar nicht nach Hause wollen. Und wie sollen diese Kinder irgendwann mal Vater und Mutter ehren? Das wird eine Generation, die noch weniger Vater und Mutter ehrt, weil sie nie erfahren haben, wie die Mama die Windeln gewechselt hat. Weil sie nie erfahren haben, wie die Mama mit ihnen gespielt hat. Ja? Weil sie nie erfahren haben, Leute, meine Mama war da für mich. Und das ist für mich heute noch prägend in meiner Seele. Die war da für mich. Und wenn ich heimgekommen bin und ein Problem hatte, war meine Mama da für mich. Und wenn ich mich verletzt hatte und bin nach Hause gerannt, war meine Mama da für mich. Immer da für mich. Und ich musste nicht zur Tante Nichte, wenn ich mich verletzt habe, mit der ich ja tiefere Beziehung habe als mit meinen eigenen Eltern. Ehre Vater und Mutter. Nimm ihren Rat ernst, unterstütze deine Eltern. Ich rede hier nicht zur jungen Generation, gell? Ihr habt bestimmt alle auch Eltern, wenn sie noch leben. Unterstützt sie, vergebt ihnen und begleitet sie in den Tod. Wisst ihr, als ich meinen Papa im Krankenhaus in den Tod begleiten durfte, das war eine so schöne Erfahrung. Ich weiß, es klingt blöd, wenn jemand stirbt, aber wir waren da gesessen. Mein Bruder, meine Mama, ich, sogar mein Sohn war mit dabei gesessen. Und da konnten wir mit ihm einfach noch reden und beten, bis dann das Gerät den Dauerton von sich gegeben hat. Und das ist das, was man sich doch sicher wünschen kann, oder? Als Vater begleitet zu werden bis hinein in den Tod. Ehrst du deinen Vater und deine Mutter, fang an, sie zu ehren, denn ohne sie würdest du nicht existieren. Deswegen im fünften Gebot auf der ersten Tafel Teil der Schöpfung. Dann kommt das Töten, ne? Wie schon gesagt, bei uns niedriger, höher angesetzt als die Familie. Bei Gott auf der, ich sag's jetzt mal, zweiten Tafel Da geht es jetzt mehr um das menschliche Zusammenleben. Die ersten fünf sind das Göttliche, jetzt kommt das Menschliche. Du sollst nicht töten. Ja, sagen die Leute dann immer zu mir, wenn ich ihnen das Evangelium erzähle, ich habe noch nie jemanden umgebracht. So, meinst du, sage ich dann. Mittlerweile ist es bei uns in Deutschland erlaubt, Kinder, die noch nicht aus dem Mutterleib herausgeschlüpft sind, zu zerhäckseln, zu zerschneiden, abzusaugen und irgendwo zu entsorgen. Das ist erlaubt. Gott sei Dank hat Gott verhindert, dass eine gewisse Richterin vor einer gewissen Zeit auch noch rangekommen wäre, die sagt, bis zum sechsten Monat, kein Problem, oder? Wenn das Kind ein halbes Jahr erst im Bauch ist, kann man es auch noch zerhäckseln. Das wird im Prinzip auf uns wirken. Uns fehlen, statistisch nachweislich, könnt ihr nachlesen, ungefähr 13 Millionen Menschen, die jetzt in die Rentenkasse einzahlen würden. Und wie viele Menschen haben wir in den letzten 20 Jahren im Mutterleib zerhäckselt? 12 Millionen. Unsere Gesellschaft würde locker funktionieren, wenn wir das nicht gemacht hätten, Leute. Was ich damit sagen will, Gott braucht nicht zu strafen in aktiver Form, sondern er lässt einfach uns freien Willen, und wenn wir uns nicht an seine Gebote halten, läuft einfach alles in die falsche Richtung. Leben nehmen heißt auch das ungeborene Leben, wisst ihr? Und wir müssen beim Leben nehmen auch nicht nur an Menschen denken, sondern es geht immer darum, dass wir sagen, töten wir nur um des Tötens willen, dann haben wir immer wieder ein Problem. Auch Worte, diesen Spruch kennt ihr, können töten. Also, du kannst mit deinen Worten, mit deinem Mobbing, das du vielleicht betreibst, einen Menschen in den Tod treiben. Du kannst mit Worten töten. Du kannst mit Ignorieren töten, indem du Menschen einfach sich selbst überlässt, obwohl du weißt, sie bräuchten vielleicht deine Hilfe. Ihr merkt, wenn ich diese Gebote Gottes hochschraube, dann müsstet ihr eigentlich irgendwann mal zu dem Punkt kommen, dass ihr fragt, wer kann denn dann überhaupt noch selig werden? Dann würde ich euch antworten, niemand. Und das hat Gott erkannt, deswegen hat er Jesus auf die Erde gesandt, der allen Mist, den ihr und ich verzapfe, ans Kreuz getragen hat und uns einfach so vergibt, ganz umsonst. Und diese Botschaft, die heutige Botschaft, diese Latte, die ich so hochlege, ganz bewusst, die soll uns keine Angst machen, sondern die soll uns in die Arme von Jesus treiben. Ohne Jesus hast du keine Chance, in den Himmel zu kommen. Keine Chance. Weil du jetzt wahrscheinlich bei den ersten fünf Geboten, die ich dir vorgestellt habe, mindestens schon, außer du bist total selbstgerecht, ist auch schlimm, du hast bestimmt schon einen Haken gemacht, oder? Vielleicht sitzt du jetzt auch da und sagst, der alte Sack da vorne, was weiß der schon vom Leben, oder? Und das werde ich sowieso nicht umsetzen, was dir jetzt sagt. Denk nicht so. Denk nicht so. Sag, ich will mit Jesus das umsetzen. Ich will anders leben. Ich will im Segensflow Gottes sein. Vielleicht treibst du jemanden in den Tod oder hast auch schon mutwillig Leben zerstört. Ja. Ich leide heute noch an einem Satz, den ich vielleicht mit 12, 13 Jahren einem Schulkollegen gesagt habe, dessen Mama ist am Krebs verstorben. Und ich war mal mit dem so im Clinch, dass ich zu ihm gesagt habe, denkst du vielleicht, dass du dich hier so benehmen kannst, weil deine Mutter an Krebs verreckt ist? Diesen Satz. Und das ist mir dann irgendwann mal so bewusst geworden. Natürlich war ich da 12, 13, aber egal. Das sind Dinge, ich habe dann hinterher erfahren, dass der Junge irgendwann mal als älterer Mann ein Fall für die Seelsorge und für Psychiater geworden ist. Wisst ihr, und da leide ich teilweise emotional immer noch drunter, dass ich diesen Satz zu diesem Mann gesagt habe, zu diesem Jungen damals. Und da danke ich Jesus, dass er mir auch so eine schwere Sünde vergibt, wo ich vielleicht in gewisser Weise zum Töten dieser Seele beigetragen habe. Ja. Mobbing, Leute, tötet. Macht dich niemals zum Mittäter, zur Mittäterin, wenn andere Menschen klein gemacht werden. Bei Gott sind wir für diejenigen da, die Außenseiterinnen und Außenseiter sind und helfen ihnen zurück ins Leben und nicht im Gegenteil. Du sollst nicht Ehe brechen. Das ist auch so ein Punkt. Wenn du jemanden tötest, wenn du einen Kaufvertrag abschließt und diesem Kaufvertrag nicht nachkommst. Wir haben uns kürzlich ein neues Auto bestellt, meine Frau und ich, da musste man was anzahlen. Und wenn jetzt das Auto kommt und ich sage, ich will es nicht mehr, habe ich schlechte Karten, weil wenn mich der Autohändler verklagt, muss ich trotzdem bezahlen. Stimmt's? Dann gehen wir mal zum Ehevertrag. Wenn ich meinen Ehevertrag mit meiner Frau heute breche, da gibt es höchstens noch irgendwie einen Ausgleich, oder? Finanzieller Art. Bestraft wird es aber nicht mehr. Ehebruch ist straffrei in Deutschland. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass ich das hier so sage. Aber wisst ihr, Gott sieht es tatsächlich anders. Ehebruch ist kein Kavaliersdelikt. Und jetzt schraubt der Jesus schon wieder das Niveau so hoch, dass er zu mir sagt, schon wenn du eine Frau nur anschaust und in Gedanken mit ihr Ehe brichst, hast du mit ihr schon die Ehe gebrochen. Spätestens ab dem Punkt war ich so weit, mit Hochgeschwindigkeit in die Arme von Jesus zu laufen, weil mir klar war, ich bin ein Ehebrecher. Ich bin ein Ehebrecher. Ich bin nicht frei davon, manchmal Gedanken zu denken, die dem, was Jesus sagt, gleichkommen. Ihr denkt jetzt, warum predigt er dann da vorne überhaupt noch? Weil Gott mich dazu berufen hat und ich würdig sein darf, sein Wort zu verkündigen, seinen Namen zu nennen, nur weil Jesus mir alle meine Schuld vergeben hat und mich reinwäscht durch den Heiligen Geist. Ich bin weder mehr noch weniger würdig wie jeder andere, weil er mich als würdig erachtet und dich als würdig erachtet, sein Wort jetzt zu hören, die Chance zu haben, hier ist dein Leben verändern zu lassen. Leute, das ist eine Gelegenheit. Lass sie nicht verstreichen. Sei treu in deiner Ehe. Und wisst ihr, Leute, wann die Treue zur Ehe beginnt? Jetzt werde ich total konservativ. Die Treue zu deiner Ehe beginnt lang vor deiner Ehe. Lang vor deiner Ehe, bevor du die schließt. Wenn du jetzt noch nicht verheiratet bist, dann sei dir über eins bewusst. Sei jetzt schon deiner späteren Ehepartnerin, deinem späteren Ehepartner treu. Jetzt schon. Vergib dich nicht an irgendjemand anderen, bevor du wirklich den Ehebund eingegangen bist. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass man dann die Katze im Sack kauft, wie mir das jemand gesagt hat. Das sagt mir doch tatsächlich jemand, wie ich ihm gesagt habe, du, das ist nicht gut, dass du jetzt schon in diese sexuelle Beziehung gehst. Was sagt er doch? Dann sagt er doch, man will doch nicht die Katze im Sack kaufen. Leute, was ist denn das für ein Ausspruch? Wenn meine Ehepartnerin irgendwann mal weiß, ich wollte nicht die Katze im Sack kaufen. Ja, das hört sich vielleicht lustig an. Treue beginnt sofort. Und dann gehe ich in die Ehe und ich habe schon Treue gehalten meiner Ehepartnerin, meiner Ehe, bevor ich mit ihm verheiratet war. Das ist natürlich ein absolut negativer Wert in der heutigen Zeit. Ne? So nach dem Motto, ja, Sex ist doch einfach irgendwas ganz Inflationäres. Wenn ihr aber zu den Psychiaterinnen und Psychiatern geht, zu den Seelenklempnerinnen und Seelenklempnern, dann könnt ihr hören, was diese Freizügigkeit in der Sexualität bei vielen, vor allem bei Mädchen, bei jungen Mädchen, für seelische Schäden anrichtet. Also, Gott hat gewusst, warum er sagt, treu in Taten, treu in Worten, treu in Gedanken und vor allem bereit zur Unterordnung. Ehe heißt auch bereit sein zur Unterordnung. Und zwar nicht nur die Frau unter den Mann, sondern auch der Mann unter die Frau. Wir ordnen uns einander unter. Ich war gestern wieder so begeistert. Da war ich mit meiner Frau Kaffee trinken in einem schönen Café. Und dann ist sie aufgestanden und ist wohin gelaufen und ich habe sie so angeschaut und ich war so begeistert von der Schönheit. Und da habe ich gedacht, Herr, dass diese Frau sich entschieden hat, ihr ganzes Leben mir zu schenken. Die hat sich dazu entschieden, keinen anderen Mann zu haben. Mann, mich. Ah, es ist genial. Sowas von genial, echt. Und da bin ich so dankbar, dass sie sich entschieden hat, ihr einziges Leben, das sie hat, mit mir zu verbringen. Und ich bin wirklich nicht so einfach. Echt. Tja, dann haben wir hier noch natürlich diese Stehlen, gell? Ja, jetzt denkst du wieder, ich habe noch nie gestohlen. Aber jetzt ist auch die Zeit der Steuererklärung, ne? Ich erzähle das auch immer wieder an dem Punkt. Ich habe einmal in meinem Leben einen Steuerberater genommen, weil ich gedacht habe, der macht das Zeug mit Recht und Ordnung. Auf einmal schreibt er da Zeug rein, wo ich sage, na Moment mal, das habe ich doch gar nicht gemacht. Da sagt er, das sind alles so Punkte, da prüft das Finanzamt nicht. Da habe ich gesagt, ja Moment mal, das ist doch aber dann na, der Staat, ne? Wisst ihr, ich sage jetzt was ganz Hartes zu euch, ihr werdet da jetzt vielleicht dran kauen. Da sagt jemand zu mir, du musst unbedingt dein Haus und dein Eigentum und alles, was du hast, rechtzeitig deinen Kindern geben, weil wenn du dann innerhalb von 10 Jahren zum Pflegefall wirst oder sonst was, dann nimmt's der Staat wieder und wenn du die 10 Jahre überschreitest, dann muss der Staat für dich aufkommen im Pflegeheim. Da kann man mal drüber nachdenken, ne? Ist das okay? Ist es für mich als Christ okay, zu sagen, ich versuche alles, damit der Staat mal für mich aufkommen muss? Da kann man echt drüber nachdenken. Der böse, böse Staat, ne? Der kann doch bezahlen, oder? Leute, aber ich habe irgendwann einmal festgestellt, der Staat, das bin ja ich und du. Wenn ich nicht mit meinem Eigentum für meinen Pflegeplatz bezahle, dann müsstest ja du zahlen. Mann, wenn du es magst, ist okay. Und ihr alle müsst für meinen Pflegeplatz bezahlen, weil ich so schlau war, mein Dandiemen vorher zur Seite zu schaffen. Leute, das ist ein Gedankengut, das sicher nicht zuträglich ist zu unseren Staatsfinanzen, oder? Lasst euch von solchen Ideen nicht unbedingt übermannen, im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Und überlegt euch, wann der Diebstahl beginnt. Der Diebstahl. Wann beginnt denn der Diebstahl, dass ich anderen Leuten in die Tasche fasse und ihr Geld nehme, damit ich leben kann? Wenn du in deiner Steuer lügst und betrügst, muss ein anderer dafür bezahlen. Ja, heute stand in der Zeitung drin, dass viele Rentner einen Schock bekommen hätten, dass sie nachzahlen müssen. Tja, wenn so viele Steuerbetrüger da sind, ne, müssen halt die Rentner bluten, oder? Leute, es geht nicht nur um Waren stehlen, es geht auch um Ideen stehlen, ja. Und in der heutigen Zeit geht es immer mehr darum, Urheberrechte. Wisst ihr, illegale Filme, illegale Musiktitel und so weiter. Leute, als Christ machen wir das einfach nicht. Warum? Weil Gott uns nicht segnet, wenn wir uns unrechtmäßig beteiligen. Sondern Gott wird immer dafür sorgen, dass wir unser Auskommen haben, wenn wir ehrlich sind mit uns und unserem Eigentum. Vergreife dich nicht an fremdem Eigentum. Vergreife dich nicht. Halte dich an die Regeln. Ja, du wirst heute ein großes Aber haben, wenn du nach Hause gehst. Aber wende dich bitte an Gott, ja? Jetzt sind wir fast durch, ne? Jetzt sind wir schon bei 9. Schau mal, die Wahrhaftigkeit. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, nicht lügen. Also, als Christ bist du verlässlich, oder? Einmal sagte einer zu mir, Notenlüge muss aber erlaubt sein. Und was hat der alte Prediger immer gesagt? Auch ein Schwein, das notgeschlachtet wird, ist hinterher auch echt. Ja, auch ein Schwein, das notgeschlachtet wird, ist hinterher tot. Deswegen brauchen wir doch als Christen keine Notlüger. Ne? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich tue mich damit ganz schwer. Immer die Wahrheit zu sagen. Also wenn jetzt dann meine Arbeitskollegin kommt und die ist total bescheuert angezogen und sie sagt, na, was sagst du heute zu meinem Outfit? Und ich sage, sieht total bescheuert aus, echt. Ey. Das wäre eigentlich die Wahrheit. Ne? Aber wir sollen auch einfühlsam sein. Ne? Ah, sieht interessant aus. Sicher gewöhnungsbedürftig. Man kann an seiner Terminologie arbeiten. Leute, mir fällt es echt schwer. Und abends liege ich da manchmal im Bett und denke, Mensch, eigentlich so hundertprozentig ehrlich war ich nicht. Ne? Und Wahrheit ist manchmal schon echt hart, oder? Also der Gleiche, der das mit den Notschlachten gesagt hat, der hat immer gesagt, Mensch, Leute, nichts ist hartnäckiger im Leben als eine Tatsache. Und da muss ich so oft drüber nachdenken, also wenn es eine Tatsache ist, ist das echt hartnäckig, ne? Weil du kriegst sie nicht weg, diese Tatsache. Du kannst sie vielleicht nur kleinreden. Aber das ist eine große Herausforderung, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, und da können wir bei Jesus lernen. Jesus hat schon manchmal Klartext geredet, aber er hat es immer so geredet, dass man es auch nehmen konnte. Und das ist eigentlich die Kunst des Heiligen Geistes, uns beizubringen, Wahrheit auszusprechen, wahrhaftig zu sein, aber dabei nicht zu verletzen. Das ist gar nicht so einfach. Aber das kann man lernen. Wahrheit zu reden, wisst ihr, das Tratschen über andere. Mann, da habe ich mich mal bei einem aufgeregt, habe ich gesagt, sag mal, der ist doch jetzt nicht da. Hör doch jetzt mal auf, mir lauter Zeug vor dem zu erzählen. Da sagt er zu mir, ja, wir sind jetzt wie zwei Ärzte. Habe ich so, hä, wie zwei Ärzte? Na, zwei Ärzte tauschen ja auch manchmal die Fachmeinung über irgendeinen Kranken aus, um sich irgendwie schlau zu machen. Sag ich, ich sehe mich momentan aber nicht als Arzt, der da über den spricht und irgendeine Fachmeinung austauscht. Sondern das Tratschen ist wirklich schwierig. Wenn du über einen Menschen sprichst, weil du ihm helfen willst, dann ist es ein Austausch wie unter Fachärzten. Aber wenn es nur Akitratsche ist, hast du wieder gehört, was der macht? Oh, hast du das wieder gehört? Oh, nee. Das ist auch falsches Zeug reden, wenn es dumm läuft. Oder Halbwahrheiten oder Behauptungen. Also, da sagt einer zu mir, ich war auf einer Evangelisation und der hat für Kranke gebetet. Und da ist einer auf den Rollstuhl ausgestiegen, ist auf die Bühne und hat getanzt. Und das möchte ich heute in der Gemeinde als Zeugnis sagen. Aber ich sage, hast du den Rollstuhlfahrer gekannt? Nee. Hast du den Prediger gekannt? Nee. Bist du sicher, dass das schon immer ein Rollstuhlfahrer war? Nee. Würdest du jetzt vor Gericht unter Eid aussagen, dass dieser Mann im Rollstuhl geheilt worden ist, unter Eid? Nee, unter Eid könnte ich es nicht aussagen. So, dann kannst du es auch nicht als Zeugnis in der Gemeinde sagen, Leute. Sorry. Du musst dir sicher sein, dass das, was du erzählst, stimmt, dass du das gesehen hast, dass du weißt, das war ein Rollstuhlfahrer, dass du weißt, du warst mit ihm bei dem Prediger und nicht, dass es es gibt es tatsächlich, ein Scharlatan war, der einfach an diesem Tag nur die Ehre für sich wollte. Ich habe mich mit Missionaren unterhalten, Leute, die sagen, es gibt leider solche Gruppen, die da einfach glänzen wollen, auch in den sozialen Medien und solche Sachen vorspielen. Das ist ganz schlimm, ich weiß. Aber wir reden die Wahrheit und wir behaupten nichts, okay? Oh, jetzt seid ihr aber schon ganz tief gesunken, oder? Ihr schafft es noch. Denn neidisch sollst du natürlich auch nicht sein. Ne? Das zerstört nämlich. Sei dankbar für das, was du hast. Beneide keinen anderen. Gönnen können, das gefällt mir so. Ne? Da tauscht man echt nur das G und das K mal aus. Und es ist so schön. Gönnen können. Und zwar nicht mit zusammengebissenen Zähnen. Ich gönne es ihm. Sondern ich gönne es ihm. Hey, soll er doch mit seinem Auto glücklich sein. Ich bin mit dem glücklich, was ich habe. Mein kleines Wohnzimmer, meine kleine Couch, mein kleines TV-Gerät, mein kleines Auto, ich bin so dankbar, dass ich das haben darf. Und dann freue ich mich auch mit denen, die sich freuen. Das sollen wir nämlich können. So, das sieht jetzt fast ein bisschen so aus wie so ein Kartenspiel, ne? Jetzt zähle ich ganz langsam in 10 Sekunden rückwärts. Und du machst jetzt dein Versprechen mit Gott. Bei eins von diesen 10 Punkten. Und sagst nicht, das schaffe ich, sondern du sagst, hilf mir Herr, dass ich das schaffen kann, an dem Punkt zu arbeiten. Echt nur einer, okay? Also, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amen.
Ja, danke schön, Richard.